Voices of Implantology. Der Podcast für die dentale Implantologie. Join the conversation.
Hänge ich an dem Zahn und wann sage ich, jetzt ist es besser, den Zahn zu entfernen und zum Implantat überzugehen? Und da ist halt oft der Grenzbereich und das sehe ich eigentlich von vielen überwiesenen Kollegen, dass sie zu lange oft warten. Natürlich schauen, welche Prognose hat der Zahn. Ich brauche, wenn ich irgendwas versorge, 15 Jahre Prognose. Wenn ich den immer habe, dann eher zur Zahnentfernung zu greifen. Oft wird zu lange gewartet und dann haben wir die Riesendefekte. Lieber Michael, schön, dass du zu uns ins Voice-Studio gekommen bist. Ich glaube, jeder in der Branche kennt dich. Du verbindest in herausragender Weise Praxis und Wissenschaft, niedergelassen in Cham und nebenbei durch deine Professur eben an der LMU. Und an der Uni geht es ja sicherlich auch um die besondere Verbindung zwischen Chirurgie und Prothetik. Und ich glaube, die Optimierung der Schnittstellen dieser beiden Bereiche ist etwas, was dich sehr stark beschäftigt. Und damit sind wir auch schon so ein bisschen im Thema. Worin siehst du heute so die größten Herausforderungen oder Schwierigkeiten in der ästhetischen Zone, mal ganz allgemein gesagt?
Die Schwierigkeit ist sicherlich immer die Rekonstruktion. Das war das Thema im Prinzip meines Vortrags. Wir sprechen heute sehr, sehr viel über die Sofortimplantation, über die Immediacy. Aber ich kriege vielleicht... Jeder kriegt seine Patienten. Ich augmentiere gern, das weiß auch jeder. Ich sehe halt viele Patienten, wo Riesendefekte sind, PA-Defekte, Frakturen, Sonstiges. Und da geht halt die Sofortimplantation nicht. Dass wir mit dem Sofortimplantat teilweise Gewebe erhalten können, stützen können, wissen wir. Aber oftmals geht's halt nicht. Und ich glaube, das Schwierige ist, abzugrenzen, wenn jetzt jeder über Immediacy spricht, wann macht Sinn, sofort zu implantieren, sofort zu versorgen, ganz egal, ob mit einem Intervention Gingiva-Former oder mit einer provisorischen Krone oder wann gehen wir ins Stufenkonzept, wann ist das zu riskant, wann müssen wir wirklich erstmal Knochen aufbauen, dann Weichgewebe aufbauen und dann wieder ausformen, was natürlich ein ganz, ganz anderer Aufwand ist und deutlich länger dauert.
Du hast gesagt, Sofortimplantation geht nicht immer. Das wäre so die nächste Frage gewesen, ob es Möglichkeiten gibt, eben präventiv so diese wahnsinnig großen Rekonstruktionen zu vermeiden, indem man therapeutisch früher ansetzt beispielsweise. Weil viel wird über Sofortimplantation gesprochen, aber du hast das angedeutet, das geht nicht immer, aber man versucht es heute doch irgendwo anzustreben, möglichst früh reinzugehen.
Ja, die Frage ist natürlich, unser Job ist ja primär nicht Zähne zu entfernen, sondern Zähne zu erhalten. Wenn wir dann einen Zahn entfernen müssen, dann natürlich mit dem Implantat einen Patienten gut versorgen zu können. Und das ist auch der nächste Punkt, wie lange hänge ich an dem Zahn und wann sage ich, jetzt ist es besser, den Zahn zu entfernen und zum Implantat überzugehen. Und da ist halt oft der Grenzbereich. Und das sehe ich eigentlich von vielen überwiesenen Kollegen, dass sie zu lange oft warten. Natürlich schauen, welche Prognose hat der Zahn. Ich brauche, wenn ich irgendwas versorge, 15 Jahre Prognose. Wenn ich den immer habe, dann eher zur Zahnentfernung zu greifen. Oft wird zu lange gewartet und dann haben wir die Riesendefekte.
Sprich, dein Überweiser wissen in etwa, dass man möglichst früh ansetzen sollte, nicht zu lange warten darf, weil über die Jahre hinweg sind ja dann, sage ich mal, die...
Aber der Punkt ist halt einfach der schwierigste. Und okay. Das, glaube ich, ist das Problem. Ne?
Okay. Wenn jetzt das Weichgewebe verloren gegangen ist, weil es halt über die Jahre zu lange schon gegangen ist, was sind dann so die standardmäßigen Rezepte, die du da gerne anwendest, um eben das Volumen hartgewebig, weichgewebig wieder aufzubauen?
Der erste Punkt ist natürlich immer, wenn ich über Weichgewebe spreche, wie schaut's aus, bevor der Zahn entfernt wurde? Oftmals haben wir schon Defekte, waren auf meiner ersten Folie sehr schön zu sehen, dass vorher schon Wurzelspitzendissektionen gemacht wurden, bei der Zahnentfernung irgendwas koronal verschoben wurde. Und da, glaube ich, ist wichtig, dass wir im Weichgewebe nicht anfangen erst in der Implantologie oder Augmentation, sondern vorher schon beim Zahnerhalt oder bei der Zahnentfernung, dass man da schon schaut. Ron Jung sagt es immer sehr schön, dass er sagt, nicht einfach Zahn ziehen und dann schauen, was muss man machen, sondern im Vorfeld überlegen, wird's eine Implantatversorgung, wird's eine Brückenversorgung, was macht man, wird's herausnehmbar festsitzend. Also im Vorfeld zu überlegen, was passiert. Und dann entscheiden, macht man mit der Zahnentfernung dann, entweder wenn es geht, das Sofortimplantat oder geht man ins Stage Procedure, macht man dann ein Gingiva halt über ein dickes FST oder über Bindegewebstransplantat. Also da geht es im Prinzip los bei der Zahnentfernung. Und dann sehen wir ja, wenn es nicht immediately geht oder wenn kein Sofortimplantat geht, wie verhält sich dann das Ganze? Und dann die Entscheidung wieder, brauche ich erst ein Knochen, dann das Weichgewebe, kann ich es gleichzeitig machen? Das ist dann natürlich fallbezogen.
Okay. Und wenn dann, sage ich mal, wenn es in die Rekonstruktion geht, hast du ja auch beschrieben, dass du gerne auf die Curie-Technik zurückgreifst. Und auch eben Bindegewebstransplantate und freie Schleimhauttransplantate. Sprich, Ersatzmaterialien spielen in deinen Konzepten ja nicht so die Rolle.
Relativ wenig. Also FST ist freie Schleimhauttransplantat ja nur in der funktionellen Zone. Also das läuft im Unterkiefer, nie im Oberkiefer. Oben sind sie Bindegewebstransplantate. Ich bin schwerpunktmäßig autolog geprägt. Ich mache Knochenersatzmaterial Bovinis beim Sinuslift mal für eine Konturaugmentation. Je schwieriger die Augmentation, desto wichtiger ist es für mich eigentlich der autologe Knochen. Ich bin da sehr autolog geprägt. Beim Weichgewebe ähnlich. Ich mache mal eine Novomatrix, ich mache mal ein Ersatzmaterial. Aber je wichtiger es ist, desto wichtiger ist mir eigentlich, dass ich ein schönes fibröses Bindegewebstransplantat hebe.
Kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr auch die Fallbilder dieser Episode sehen möchtet, schaut euch das Video auf unserer Website voicesofimplantology.com an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn das Volumen da mal da ist, dann stellt sich natürlich die nächste Frage der Ausformung. Was sind hier so deine BG und Hilfsmittel? Also war ja auch im Vortrag mit drin, individuelle Gingiva-Former sind keine neue Erscheinung, sondern die gibt es schon seit über 20 Jahren. Durch die unterschiedlichen Möglichkeiten haben sich aber nicht so bisher etabliert irgendwo oder nicht in der Breite etablieren können. Was haben diese Teile heute für dich für einen Stellenwert oder was ist da so der
Standard? Einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Problem war ja früher, wenn wir das mal aus Titan gefertigt haben oder aus Zirkon, war ja die Problematik im Prinzip, du konntest es nicht bearbeiten. Und es ist ja nicht immer, dass es eins zu eins stimmt. Manchmal muss man es ein bisschen beschleifen. Und wenn sie nur zu hoch sind, dass ich keinen provisorischen Zahnersatz einsetzen kann, dann schleife ich sie halt runter. Und das geht halt mit dem Peak jetzt sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, für mich schwerpunktmäßig war es Material entscheidend, dass wir jetzt endlich das Peak haben, mit denen wir arbeiten können. Die ersten, die wir dann im PMMA gemacht haben, ja auf der Klebebasis ein immenser Aufwand. Und jetzt, seitdem man das fräsen kann aus Peak, das ist natürlich da der Schritt gewesen, um das standardmäßig einzusetzen. Für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, die Weichgewebsausformung so früh wie möglich zu beginnen, weil ich gesagt habe, in dem Moment, wo wir ja einen regulären Gingiva-Former einsetzen und dann mit Druck kommen, verlieren wir auch durch den Druck wieder Weichgewebe und wir können gar nicht so groß ausformen, wie wir es manchmal gerne hätten. Mit dem individuellen Gingiva-Form oder auch mit dem semi-individuellen, wenn ich das bei der Freilegung oder bei der Implantatsetzung mache und dann passiv das Weichgewebe rundherum lege, vielleicht noch verdick, habe ich ganz andere Möglichkeiten, kann ich ganz andere Emergenzprofile gestalten und ohne jeglichen Druck, ich verliere kein Weichgewebe. Also das ist für mich extremst wichtig und man merkt es ja, wenn man mal anfängt damit, will man es gar nicht mehr missen.
Nun haben wir die Möglichkeit der semi-individuellen Gingiva-Former und der vollindividuellen Gingiva-Former. Wo siehst du da die unterschiedlichen Einsatzzwecke oder so die Feinheiten, die Unterschiede?
Die individuellen Gingiva-Former nehme ich eher für die kleinen Einheiten, das heißt Einzelzaun, Sofortimplantat, wenn wir das ordentlich oder 3D geplant haben, nicht ordentlich, ordentlich machen wir alles hoffentlich. Oder mal, wenn ich Einzelzahn implantiert habe, scan interoperativ und dann beim Freilegen im Prinzip einsetze. Also eher für die kleinen Einheiten. Je größer die Arbeit wird, die ich gezeigt habe, waren, glaube ich, 7 Implantate im Oberkiefer oder 6. Je größer der Fall ist, desto eher tendiere ich dann zu den semi-individuellen.
Spannend fand ich auch, klar, durch die Vorabformung passt dann die finale Prothetik natürlich viel besser in den Sulcus oder perfekt in den Sulcus sozusagen. Und du hast auch geschildert, dass du, sage ich mal, bei den Einzelzähnen dann weiterhin okklusal verschraubst, wohingegen bei Brücken du durch, sage ich mal, die optimale Positionierung des subgingivalen Randes dann heute eigentlich wieder öfter zementierst oder immer schon zementiert hast oder wieder von der Verschraubung mehr zur Zementierung gekommen bist. Wie stellt sich das dar?
Also Einzelzähne, wenn immer geht, monolithische Abutmentkronen und seitdem wir jetzt die abgewinkelten Klebebasen haben, ist es ja perfekt, können wir im Prinzip fast immer hin. Manchmal haben wir ein Problem mit der Einschubrichtung mit dem Tube. Das ist der einzige Nachteil des Chemlock-Implantats mit dem Tube. Ansonsten bei den Brücken habe ich früher zementiert, dann haben wir mehr verschraubt. Ich tendiere momentan wieder zum Zementieren, weil bei jeder Verschraubung in der Endposition, wenn ich verschraube, habe ich mehr Spannung. In dem Moment, wo ich zementiere, nehme ich über die Klebefuge im Prinzip die Spannung. Mhm. Darum gehe ich eher wieder zum Zementieren. Beim Zementieren brauchen wir mehr Bauhöhe. Mhm. Wenn wir jetzt mal im Unterkiefer-Seitenzahnbereich die Bauhöhe nicht haben, dann verschrauben wir. Mhm. Und dann nehme ich in der Regel ein Abutment mit Tube und ein Abutment tubeless. Dann haben wir ein bisschen Führung. Dann machen wir es so, aber wenn es irgendwo geht, bin ich der lieber zementiert und dann im Abutment gestalten, 0,5 mm supragingival. Wir haben vollkeramisches Abutment, die Farbe ist die gleiche, es sieht kein Mensch im Mund, wenn es zementiert ist. Aber ich gehe nie subgingival, weil ich möchte nicht die Gefahr vom Zementrest im Sulcus haben.
Ja, fand ich eine spannende Aussage, weil doch heute eigentlich fast jeder sagt, verschrauben, verschrauben, verschrauben etc.
Ja, wenn ich auch die Stegrekonstruktionen anschaue. Ich meine, früher haben wir von Ohr zu Ohr verschraubt, haben einen Steg im Oberkiefer gemacht. Heute machen wir zwei getrennte Stege. Warum? Zum einen habe ich in der Front mehr Freiheit. Zum zweiten natürlich, je kleiner die Einheit, die ich verschraube, desto geringer ist die Spannung. Je größer mein Zahnbogen wird, desto größer ist die Spannung. Wir haben ja nie 1:1 Mundsituation zur Laborsituation. Je exakter wir arbeiten, desto eher kommen wir an die Idealposition, aber wir haben nie 1:1. Und das habe ich beim Verschraubten, kriege ich es nicht raus, und beim Zementierten kriege ich das über die Zementfuge raus. Und da ist für mich eher der Steg die Ausnahme, aber alles, was ich in der Regel verblocke, zementiere ich, was ich einzeln habe, verschraube ich.
Okay. Was du auch beschrieben hast, dass du von der Hardware her eher das Plattform-Matching nach wie vor machst mit der entsprechenden Implantatposition, wohingegen der Trend natürlich irgendwo zumindest auf der Bühne zum Plattform-Switch geht mit einer etwas tieferen Positionierung. Siehst du das absolut gleichwertig vom Outcome her?
Ich sehe es absolut gleichwertig. Ich glaube, man muss wissen, mit was man arbeitet. Und wir reden da über die Hardware jetzt, und es geht ja oft um 0,1, 0,2, 0,3 mm Knochenerhalt. Es spricht nie jemand über die Software. Software sind wir. Und ich glaube, die beste Hardware hilft mir nichts, wenn ich grob implantiere, kein gutes Knochenmanagement mache, kein gutes Weichgewebsmanagement. Je besser ich arbeite, desto weniger Einfluss, glaube ich, hat da die Hardware in diesen Nuancen. Aber ich muss wissen, wie gehe ich mit meinem System um. Und daher das Conlock tiefer setzen, das Camlock eher höher. Und in dem Moment, wo ich es ein bisschen höher setze, glaube ich, dass der Plattform-Switch mir nicht hilft. Das kannst du sagen, wenn du glaubst, geh in die Kirche. Es sind keine wissenschaftlichen Daten. Aber wenn ich meine Röntgenbilder anschaue, sehe ich da überhaupt keine Probleme. Auch über viele, viele Jahre hinweg.
Vielen Dank für die Einblicke in deine Praxis.
Lieben gerne.
Weitere Themen werden folgen. Gerne auch wieder jederzeit mit dir.
Vielen Dank.
Ich sage auch danke. Die Möglichkeit, hier referieren zu dürfen, hat Spaß gemacht. Und danke fürs Interview.
Sehr gerne.
Bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis. Diese Episode gibt es auch im Videoformat auf unserer Website voicesofimplantology.com. Den Link findet ihr in den Shownotes.